gekommen bis Vers 18. Es geht um die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Auf dem Skript habe ich geschrieben, nochmals als Repetition, die Länge dieses Ratschlusses von Ewigkeit her. Die Breite, die Gnade Gottes wird allen Menschen angeboten. Die Tiefe, der Herr Jesus musste ins Gericht Gottes am Kreuz gehen und von Gott verlassen werden. Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat den Zorn, das Feuer, das wir in Ewigkeit im Feuersee verdient hätten, in den Stunden der Finsternis auf sich genommen. Das ist diese Tiefe. Und dann ging er in den Tod und ins Grab. Und die Höhe ist auch darin begründet, dass wir in Christus nun als Erlöste mitsitzen in den himmlischen Örtern, wie das in Epheser 2 steht. Das Sitzen von Jesus Christus ist uns zugerechnet, darum heißt es in Epheser 2, dass er uns hat mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern. Obwohl wir auf Erden sind, aber wir sind mit ihm so verbunden, dass sein Sitzen gewissermaßen unser Sitzen in den himmlischen Örtern ist. Und nun, Vers 19 sagt, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Und hier wird deutlich, die Liebe des Herrn Jesus, der uns von Ewigkeit her geliebt hat, hatte und schließlich bereit war, für jeden Einzelnen persönlich zu sterben, sodass wir sagen können mit Paulus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Es übersteigt alles Fassungsvermögen. Um dann schließlich dieses Geheimnis mit uns zu realisieren, zu verwirklichen. Aber hier ist doch interessant, es heißt, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, kann man etwas erkennen, was man gar nicht verstehen kann? Was unsere Erkenntnis übersteigt? Ja, natürlich. Und das ist auch mit so vielen Dingen ist das so. Ich meine, die meisten von uns, die mit Computern zu tun haben, müssten wohl zugeben, dass sie nicht wirklich wissen, was da passiert mit dieser Maschine. Ja? Also man erkennt und versteht, wie es ist mit Software, mit Hardware und so weiter, aber im Letzten versteht man es ja auch nicht so ganz. Ja? Aber das ist nur so ein Beispiel. Es ist auch in der Physik so, zum Beispiel die Quantenmechanik, das gehört zum Schwierigsten in der Physik, und da wurde auch schon von wirklich Fachleuten gesagt, wenn jemand sagt, er habe die Quantenmechanik, die Quantenphysik verstanden, dann hat er bewiesen, dass er es nicht verstanden hat. Und zwar, es geht um Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem kann man damit arbeiten, kann rechnen und so weiter und es gibt nützliche Ergebnisse, aber draus kommen, das kann keiner. Und Sie können auch irgendeinen Physiker fragen, ein Elektron, ja, genau, da kann er genau sagen, welche Ladung und so weiter, aber was ist genau ein Elektron? Das wissen wir auch nicht. Niemand weiß, was ein Elektron wirklich ist. Ja? Aber man kann damit arbeiten und darüber nachdenken und sogar noch mehr anstellen. Aber eben, Erkenntnis ist nicht so, dass man etwas bis ins Letzte begreift. Aber doch, dass man eben versteht. Nein. Ja, und so ist es eben auch mit biblischer Erkenntnis. Es ist eben nicht so, dass wir den Eindruck haben müssen, wir verstehen alles bis ins Letzte. Und trotzdem kann man es verstehen. Und es ist auch so, das Herz, der Zuneigung zum Herrn, kann eigentlich mehr erfassen, als was der Verstand erfassen kann. Und das sehen wir sehr schön in einem Beispiel aus Johannes 11, das ich zur Illustration zeigen möchte. Der Herr Jesus erklärt dort im Zusammenhang mit dem Tod von Lazarus. Er sagt in Kapitel 11, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, zu einer der Schwestern von Lazarus, nämlich zu Martha, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was der Jesus ihr gesagt hat, das hat sie garantiert nicht verstanden, in der Tiefe. Aber doch irgendwie hat sie es mit dem Herzen aufgefasst. Und zwar ist es nämlich so, der Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er erklärte, es gibt zwei Gruppen. Wer an mich glaubt, ein Durativ, wer fortdauernd glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das bezieht sich auf die Gläubigen, die an Jesus glauben. Und auch wenn sie sterben müssen, sie werden einmal auferstehen, weil der Herr Jesus die Auferstehung ist. Aber es gibt eine zweite Gruppe und jeder, der da lebt, fortdauernd lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das bezieht sich auf die letzte Generation der Gemeinde, die nicht sterben wird. Die wird leben und den Tod gar nie sehen, wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Weil der Herr Jesus eben nicht nur die Auferstehung ist, sondern er ist auch das Leben. Das sind zwei Dinge. Ja? Das hat sie garantiert nicht begriffen, denn das war ja ganz neu und erst in den Briefen des Apostels Paulus wird das noch weiter ausgeführt. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, 51 und folgende. Aber sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Sie hat einfach geglaubt, was er sagt und sie hat das aufgenommen und mit dem Herzen erfasst, aber eben, es hat ihre Kenntnis überstiegen. Und so ist das eigentlich ganz normal und allgemein. Wir erkennen Dinge, aber es übersteigt andauernd unsere Erkenntnis. Und so auch die Liebe des Herrn Jesus, diese völlige Hingabe ins Gericht Gottes, den höchsten Preis zu bezahlen, das ist die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und wenn wir das eben so aufnehmen in unseren Herzen, dann führt das dazu, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Und jetzt schließt Paulus ab mit einem Lob, mit einer Anbetung. Ich war ab Vers 14, beginnt er ja zu beten, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und er betet, dass die Gläubigen das erfassen können und jetzt betet er an. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, der Heilige Geist, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Das ist ganz dramatisch. Also Gott soll verherrlicht werden in der Gemeinde. Und zwar spricht er hier von allen Generationen der Gemeinde. Das hat begonnen mit der ersten Generation der Apostel in Apostelgeschichte 2 und der, die dann am Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Über die Generationen, zuerst 1000 Jahre, und dann bis ins Jahr 2000, bis 2017, eben durch alle Generationen, alle Geschlechter hindurch. Und das sind alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter. Ich weiß, es ist unverständlich eigentlich. Manche Übersetzungen haben das falsch übersetzt. Ja, da steht irgendwie etwas von alle Ewigkeit, nicht wahr? Hat das jemand so? Wie steht es bei dir, Manfred? Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht nicht da. Und ist auch nicht ein Problem der Handschriften. Es steht wirklich wörtlich in die Zeit des Zeitalters, in Einzahl, der Zeitalter. Nicht wahr, dieser Ausdruck von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist eis aionas ton aionon, beides mal in der Mehrzahl, in die Zeitalter der Zeitalter. Das heißt, absolut ewig, für immer und ewig. Ja? überall, wo das vorkommt, zum Beispiel von der Hölle wird das gesagt, sie werden gepeinigt werden in die Zeitalter der Zeitalter, das heißt absolut ewig. Das ist der hebräische Ausdruck Le'olmei Olamim, wörtlich ins Griechische übersetzt. Und so sagt man auf Hebräisch absolut ewig. Und das ist wichtig, weil Olam für sich, das kann heißen Zeitalter oder Ewigkeit. Das ist zweideutig. Aber wenn man ganz eindeutig sein will, dann sagt man Le'olmei Olamim, zweimal in der Mehrzahl, in die Zeitalter der Zeitalter. Das ist absolut ewig, ohne Ende. Aber hier steht die Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter. Ja, was heißt denn das? Das Zeitalter der Zeitalter. Das heißt, das herrlichste Zeitalter. Das ist die typische Art, im Hebräischen ein Superlativ auszudrücken. Zum Beispiel, das Hohelied heißt ja Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Und dann kann man auf Deutsch sagen, das Hohelied, das heißt das schönste Lied, das Salomo geschrieben hat. Und das Allerheiligste heißt im Hebräischen Kodesh HaKodashim, wörtlich das Heilige der Heiligen. Zum Beispiel 2. Mose 26, Vers 33. Und nun, analog, das Zeitalter der Zeitalter, das heißt die herrlichste Epoche, die es überhaupt gibt. Und das ist diese Epoche von Pfingsten bis zur Entrückung. Das ist das Höchste, was es gibt. Da geht es um diesen Ratschluss Gottes von Ewigkeit her über die Gemeinde. Was Gott also verborgen hat in sich von Ewigkeit her. Und auch als die Zeitalter begannen und die Generation ab Adam, Gott hat es verschwiegen, keinen Propheten mitgeteilt und plötzlich jetzt teilt er es den Aposteln und neutestamentlichen Propheten mit und setzt diesen Plan um ab Pfingsten. Übrigens, das muss man noch sehen im Zusammenhang mit Johannes 14. An dem Vorabend der Kreuzigung sagte Herr Jesus zu den Jüngern, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Haus des Vaters? Ja, das ist der Ausdruck, den die Jünger kannten, schon von Passa 29. Johannes 2, da sagte Herr Jesus, macht das Haus seines Vaters soll nicht ein Kaufhaus sein. Dann nennt er den Tempel in Jerusalem das Haus des Vaters. Und dieser Ausdruck kommt jetzt noch einmal vor im Neuen Testament in Johannes 14. Und da spricht der Herr Jesus von dem himmlischen Tempel, von diesem Original. Und die Wohnungen im Haus des Vaters, ich war im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus in Jerusalem, gab es auf der Nordseite, gerade gegenüber vom Allerheiligsten, ein Gebäude. Beit HaMoked genannt. Das Haus des Feuerherz. Dort haben die Priester geschlafen. Dort schlief Zacharias, als er eine Woche Dienst hatte, Lukas 1. Das sind die Wohnungen im Haus des Vaters. Und im Hesekiel-Tempel wird es analog auf beiden Seiten, auf der Nordseite und auf der Südseite, je ein Gebäude geben mit drei Etagen, so versetzt, ein Etagenbau mit Zellen. Da werden die Priester im tausendjährigen Reich schlafen, wenn sie Dienst haben im Hesekiel-Tempel. Und der Jesus sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und dann sagt er, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so werde ich wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Ja, der Tempel im Himmel ist ja schon längst da im Himmel. Und viele Stellen im Alten und im Neuen Testament sprechen über den himmlischen Tempel. Die Vorlage war das himmlische Original für die Kopie der Stiftshütte, Salomo-Tempels, zweiter Tempel und auch Ezekiel-Tempel, der dritte Tempel. Aber warum sagt der Herr Jesus, er muss jetzt hingehen und eine Stätte bereiten? Nicht wahr? Wenn Gott in dem Tempel schon früher die Wohnungen für die Gemeinde vorbereitet hätte, dann hätten die Engel fragen können, warum gibt es so viele Millionen Wohnungen? Für wen sind die? Aber das konnten sie nicht. Und man muss sich ja vorstellen, das Allerheiligste im Tempel von Salomo war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. 10,50 Meter mal 10,50 Meter. Aber es ist nur ein Schattenbild, sagt Hebräer 8. Der himmlische Tempel ist natürlich immens. Nicht wahr? In Offenbarung 4 wird der Thron Gottes im Himmel beschrieben. Und dann heißt es, dass um den Thron herum sind 24 Throne für die 24 Ältesten. Und dann in einem äußeren Kreis sind die Engel. Und da wird aufgezählt, es sind Tausende mal Tausende. Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Was ist Zehntausende mal Zehntausende? Das sind Hunderte von Millionen. Die sind alle im Allerheiligsten. Das ist nicht 10,50 mal 10,50, ein bisschen größer. Das sind im äußeren Bereich eben alle diese Hunderten von Millionen Engeln. Das ist nur das Allerheiligste. Und eben dann das Tempelhaus, dann die Vorhöfe, das wird ja alles beschrieben in der Offenbarung. Da erfahren wir ganz viel über diesen himmlischen Tempel. Und dann muss man sich vorstellen, der Herr sagt, ich gehe hin, auch eine Stätte zu bereiten. Erst da ging der Herr und machte dann für die Gemeinde diese Stätte bereit. Das war eine Überraschung der Engelwelt. Und jetzt dieser Wort, das ist für diese Gruppe, die Gott von Ewigkeit her so vorgesehen hatte. Ja? Und wieso gehöre ich dazu? Nun, das ist Gottes souveräne Auswahl. Ich hätte ja auch geboren werden können, sagen wir, zur Zeit von Mose. Ja. Dann hätte ich mich auch bekehren können und errettet werden. Aber ich hätte nicht zur Gemeinde gehört. Genauso wie Mose gehörte nicht zur Gemeinde, er gehörte zum Volk Israel. Und zwar zu denen, die aus Israel sich bekehrt haben, alttestamentlich. Und also man kann sagen, zu dem wahren Israel. Aber das ist nicht die Gemeinde. Die alttestamentlich Gläubigen, die gehörten nicht zur Gemeinde. Und auch außerhalb von Israel, Hiob und seine Freunde, Eliphas, Bildad, Zophar, Elihu, all die, kann man sagen, die Heiligen, die Gläubigen aus den anderen Völkern im Alten Testament, gehörten auch nicht zur Gemeinde. Henoch, Noah, gehörten auch nicht zur Gemeinde. Und Gott hat mich vorgesehen, 4. September 1958. Das habe ich nicht gewählt. Und dass ich das Evangelium hören durfte. Ja, natürlich bekehren musste ich mich. Und Gott hat das im Voraus gewusst. Darum heißt es in Römer 8, die er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Gott wusste, dass wenn er mich einmal ruft und er mich ziehen wird, sonst wäre es nicht gegangen. Gott, es geht alles von Gott aus. Er muss ziehen. Aber ich musste mich bekehren. Das ist wirklich eine falsche Lehre, was eine der Säulen des Calvinismus ist, die sagt, die unwiderstehliche Gnade Gottes. Die sagen, die Gnade Gottes ist unwiderstehlich. Ein Mensch, der auserwählt ist, der muss sich bekehren, obwohl er eigentlich gar nicht würde. Das geschieht einfach. Und es gibt sogar solche, die gehen noch weiter, die sagen, zuerst gibt Gott die Wiedergeburt und dann bekehrt sich einer. Aber nach der Bibel ist es genau umgekehrt. Zuerst muss man sich bekehren, dann wird man wiedergeboren. Ja? Und wir haben eine Verantwortung, uns zu entscheiden. Gott zieht. Ohne das würden wir Gott nie suchen. Römer 3 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Aber Gott zieht und er zieht bei allen Menschen. Das ist noch eine wichtige Lehre. Der Calvinismus sagt, Gott zieht nicht alle Menschen. Aber der Herr Jesus macht das klar, dass er eben alle zu sich zieht. Aber der eine kann widerstehen bis zum Schluss und geht verloren. Aber eben, dass ich genau in diese Zeit geboren wurde und vorgesehen wurde, um zur Gemeinde zu gehören, das ist Gottes souveräne Wahl. Ja? Also er hat nicht gewisse Menschen einfach in die Hölle gehen lassen. Nein, es geht darum, Gott hat souverän gewählt, wer gehört zur Gemeinde, wer gehört zu Israel, wer gehört zu den Völkern im Alten Testament, wer wird gehören zu den Völkern nach der Entrückung, die durch die Drangsal hindurchgehen werden und sich bekehren, aber auch nicht zur Gemeinde gehören, die unzählbare Schar aus Offenbarung 7. Er hat genau gewählt, wer wird zu den 144.000 gehören in Offenbarung 7, die aus Israel sich bekehren nach der Entrückung. Wer wird zu diesem Drittel aus Israel gehören, der sich in der großen Drangsal bekehren wird? Ja? die haben nicht selber gewählt, dass sie als Israeliten geboren werden, ja? Und dann zu diesem Drittel gehören. Das hat Gott gemacht und das ist seine Souveränität und wir können einfach nur staunen. Und diesem Gott, der eben da über allem steht, ihm sei die Herrlichkeit durch alle Generationen hindurch des wunderbarsten Zeitalters. Amen. So hört Kapitel 3, so hört der lehrmäßige Teil auf. Und sehen wir, das ist ganz wichtig, biblische Lehre führt zu Anbetung. Und wenn das nicht geschieht, dann ist irgendetwas falsch gegangen. Unsere Herzen müssen ergriffen und bewegt werden hin zur Anbetung. Dann erkennen wir, das ist wahre Erkenntnis. Aber sobald Erkenntnis aufgebläht macht und stolz und eingebildet, dann ist es eben nicht richtige biblische Lehre und nicht richtige biblische Erkenntnis. Und jetzt kommt Kapitel 4. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das Wörtchen nun ist ganz wichtig. Das ist die Schlussfolgerung aus Kapitel 1, 2 und 3. Also Lehre braucht immer eine praktische Anwendung. Und jetzt, was folgt daraus? Wenn uns Gott so wunderbare Dinge geschenkt hat, geplant und verwirklicht hat mit uns, was ist die Folge davon? Nun, hier beginnt der praktische Teil. Und ich habe auf dem Blatt vermerkt, vergleiche Römer 12, Vers 1. Dort sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun. Genau gleich. Das ist die Schlussfolgerung aus Römer Kapitel 1 bis 11. Übrigens nicht nur Kapitel 1 bis 8. Da haben wir den Heilsplan der Rettung. Aber Kapitel 9 bis 11 ist dann noch dieser lehrmäßige Anhang über Gottes Pläne mit Israel. Das gehört auch dazu. Und dann kommt die praktische Anwendung. Aus all diesen 11 Kapiteln, ich ermahne euch nun. Und dann wird ganz konkret gesagt, was Gott erwartet, was das für Auswirkungen hat, haben muss für unser Leben als Christen. Und im Kolosserbrief ist das auch so. In Kolosser 3, Vers 1, da sagt Paulus auch mit dem Wörtchen nun, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Kapitel 1 und 2 haben wir auch den Akzent auf der Lehre und jetzt wird praktisch angewendet. Also, nun, Schlussfolgerung aus all dem, was ihr jetzt gelernt habt, dann müsst ihr auch so leben, dass ihr eben nicht irdisch gesinnte Christen seid, sondern himmlisch gesinnte. Denn das im Himmel ganz wichtig ist, was Gott uns da bereit gemacht hat. Also wir sehen, das ist so ein Grundprinzip im Neuen Testament, Lehre und dann die Schlussfolgerung daraus für die Praxis. Und wir sehen, dass immer wieder wie Christen sagen, oh, diese Predigt ist zu theoretisch, wir wollen lieber praktische Dinge. Es ist völlig falsch, das gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen die Lehre, um zu wissen, wie wir praktisch wandeln sollen. Die Praxis geht nicht ohne die Lehre. Und die Lehre, die ist nicht einfach für sich. Die ist dann da, um angewendet zu werden. Und das entspricht aber dem französischen Sprichwort Noblesse oblige. Würde verpflichtet, Adel verpflichtet. Wenn uns Gott eine solche Stellung gegeben hat in Christus, gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, und wir haben das so schon, wir müssen nicht das langsam erwerben. Ja, was hat das für Konsequenzen? Dann sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, ich, der ich so leide, weil ich euch diese Dinge verkündigt habe, dass ihr würdig wandelt, entsprechend eben der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, um an diesem Geheimnis Anteil zu haben. Und dann sagt er, dieses würdige Wandeln, das muss geprägt sein von 5 Dingen. Demut, Sanftmut, Langmut, ertragende Liebe, Bemühung um friedliche Einheit. Würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes, die eben eine Tatsache ist, dieser eine Leib, gewirkt durch den Heiligen Geist, der führt eben dazu, dass wir eine Einheit des Geistes haben und das soll praktisch bewahrt bleiben im Band des Friedens. Und dann wird erklärt, es gibt eine siebenfache göttliche Zahl 1. Und das ist eigentlich die Basis für die Einheit der Gläubigen. Da ist ein Leib. Also es ist ein Zahlwort, nicht? Da ist ein Leib. Da ist ein Leib, also einer, nicht zwei. Ein Leib Christi und ein Geist, nur ein Heiliger Geist. Nicht ein Geist, der so wirkt und der so wirkt. Im Heidentum hat man viele Geister. Ja, und die Geister wirken bei denen so, die sind ganz abgefahren und ekstatisch und die sind ein bisschen abgeklärt intellektuell. Das sind verschiedene Geister und die wirken auch ganz, ganz verschieden, aber Hauptsache ist, sie verführen. Aber es gibt nur einen Geist der Wahrheit. Ja, und der handelt nicht auf zwei, drei sich widersprechende Arten, nur auf eine biblische Art. Ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ja, also da gibt es nicht ein bisschen jüdisch ausgerichtet und ein bisschen nicht jüdisch ausgerichtet. Nein, es gibt nur eine Hoffnung der Berufung für Gottes Plan der Gemeinde. Und dann weiter, ein Herr. Jesus Christus ist damit gemeint. Ein Herr, ein Glaube, das ist wichtig. In der Bibel wird nie gesprochen von der biblischen Lehre als von Lehren in der Mehrzahl. Immer in der Einzahl, Lehre, die gesunde Lehre. Aber in Verbindung mit falschen Lehren wird in der Mehrzahl gesprochen. Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Meinungen und so, aber alles falsch. Ja? Aber von der biblischen Lehre ist immer in der Einzahl die Lehre. Und hier haben wir eben ein Glaube, das eine Glaubensgut. Und das ist wichtig für die, die sagen, ja, hier gibt es 6 verschiedene Ansichten und ich würde 2 wählen, aber 4 könnte ich eigentlich auch. Was gilt jetzt? Aber hier wird betont, die Einheit der Gläubigen hat zu tun mit einem Glauben. Eine Taufe. Ja, also da kann man nicht nach Israel gehen und denken, oh, schöner Taufplatz da von Johannes. Kassel al-Yahud, ihr könnt ja mich nochmals taufen lassen, so als Bestätigung für die Taufe damals. Nein, so geht das nicht. Es gibt nur eine Taufe. Und die ist ganz wichtig nach der Bekehrung, dass man damit eben sich vor Gott verpflichtet zu einem Leben in einem guten Gewissen. Darum sagt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 20, dass die Taufe eine Verpflichtung, eine Abmachung ist vor Gott. Zu einem guten Gewissen. Also ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Mein altes Leben ist begraben, untergetaucht. Ich bin mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Man kommt wieder rauf. Und diesen Weg möchte ich gehen. Nicht mehr ins alte Leben. Und wenn dann eben Entscheidungen kommen im Leben, oh, so, dann merkt man genau in der Firma, wenn ich jetzt da dieses Angebot annehmen würde, dann kann ich nicht mehr mit einem guten Gewissen leben. Dann muss ich Dinge drehen, die kann ich nicht. Und wenn ich dann von Gläubigen höre, die bereit sind, auf eine höhere Position zu verzichten, weil sie sehen, nein, das könnte ich nicht mehr mit gutem Gewissen. Das ist Glaubensenergie. Aber das haben sie in der Taufe ausgedrückt. Eine Verpflichtung Gott gegenüber zu einem guten Gewissen. Und das wiederholt man nicht. Das ist da nach der Bekehrung als eine Abmachung und die gilt fürs Leben. Eine Taufe und ein Gott und Vater aller. Sehen wir, da ist auch die Dreieinheit Gottes beieinander. Ein Geist, ein Herr und ein Gott und Vater. Verbunden eben mit der Einheit des Leibes, der Einheit der Hoffnung, der Einheit des Glaubens und der einen Taufe, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Gott ist allgegenwärtig. Und dann wird gesagt, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Jetzt haben wir gehört, alle Gläubigen sind zusammen, der neue Mensch, sie bilden einen Leib. Und da könnte man ganz leicht auf die Idee kommen, der Einzelne ist gar nicht so wichtig. Das Kollektiv ist wichtig. Ja? Ja, hier wird gezeigt, nein, das Kollektiv, das ist eine Sache. Gott hat die Gemeinde als ein Ganzes von allen Erlösten, allen Heiligen, von Pfingsten bis zur Entrückung und weltweit, die hat er so vereinigt. Aber der Einzelne bleibt wichtig. Ich meine, Kommunismus, im Marxismus ist der Einzelne eigentlich ein Nichts. Nur die Gesamtheit, ja, die macht es eigentlich aus. Und das erklärt auch, warum im Marxismus so viele Millionen von Menschen umgebracht werden konnten. Weil der Einzelne zählt gar nichts. Es ist die Gemeinschaft, das ist, was eigentlich zählt. Und das Gleiche ist auch in der katholischen Kirche zu sehen. Dort wird die Kirche von Rom gesehen als, das macht's aus. Aber es geht nicht so um den Einzelnen. Die Kirche macht eigentlich alles aus. Und nur über die Kirche kann man das Heil haben. Nur die Kirche, die Kirche. Da hat man das Individuelle vergessen. Und das hat Gott dann wieder ans Licht gebracht durch Luther. Also da stand und sagt, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ja, das persönliche Gewissen, mein Gewissen, hat er erklärt, ist gebunden an die Heilige Schrift. Was will der kleine Einzelne? Und da ist die ganze Hierarchie von Europa versammelt gegen ihn. Und er sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Ja, natürlich, weil es eben auf den Einzelnen ankommt. Gerettet wird man nicht als Kollektiv, sondern es braucht die Bekehrung des Einzelnen. Und hier nur angetönt, die sogenannte neue Paulus-Perspektive. Das ist eine Irrlehre. Und die kommt jetzt immer mehr so, über die Theologen kommt das, ja, in die Gemeinden rein. Und da wird genau dieses Individuelle und Persönliche wird abgestritten. Und das ist eben im Neuen Testament genauso wichtig wie das Kollektive. Man muss nicht vom Pferd, wenn man aufpasst, dass man nicht links runterfällt, dann rechts runterfallen, ja? Sondern es braucht, die biblische Lehre hat ein Gleichgewicht, das Kollektiv ist wichtig, das Einzelne, der Einzelne ist auch wichtig. Und hier sagt der Apostel Paulus, jedem Einzelnen, aber von uns ist die Gnade gegeben worden. Und werden sehen, jeder Einzelne hat eine Aufgabe und einen Dienst und eine Begabung bekommen. Und das sehen wir übrigens auch in 1. Petrus 4, Vers 10. Dort sagt der Apostel Petrus, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Sieht man? Ein jeder eine Gnadengabe empfangen. Nicht? Vielleicht kriegst du mal in der Zukunft eine Gnadengabe. Nein. Petrus schreibt ein Rundschreiben an Gläubige und sagt, jeder von uns, jeder Einzelne hat eine Gnadengabe empfangen. Und für Gnadengabe steht auf Griechisch Charisma. Interessant, nicht wahr? Das ist ein Geschenk aus Gnade, heißt das. Ein unverdientes Geschenk, eine Begabung. Und da gibt es grundsätzlich zwei Gruppen. Vers 11 in 1. Petrus 4. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Es gibt Redegaben, ganz verschiedene. Lehrer, Evangelisten und so weiter, das sind Redegaben. Und dann gibt es, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da haben wir jetzt in die Zeitalter der Zeitalter. Wenn jemand dient, das sind Dienstgaben. Nicht jeder hat eine Rednergabe. Ja? Es ist nicht so, dass jeder predigen kann. Gut, ein kurzes Wort weitergeben, das kann schon, das ist jetzt nicht so schwierig wie predigen. Aber eben, es gibt solche, die haben eher eine Gabe am Wort, und dann gibt es auch solche, die haben eine Dienstgabe. In 1. Korinther 12 lesen wir zum Beispiel von Hilfeleistungen. Also, so sind die zwei Kategorien. Aber jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Und da haben wir, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden. Und noch eine Stelle aus 1. Korinther 12, wo es genau um die Gnadengaben geht. Da lesen wir in Vers 6 am Schluss. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Nicht nur in ein paar Einzelnen, in allen. Und dann Vers 7. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis und so weiter. Einem jeden, auch da. Also, Christentum ist nicht wie Fußball. Da sind 22, die rennen wie verrückt herum. Und da rundherum im Stadion sind 22.000, die schreien und wissen alles besser. Aber die machen nichts. Ja? Und so sieht es manchmal aus. Die schreien und rufen und kritisieren und wissen genau, was man da hätte machen sollen, aber sie machen nichts. Aber das ist nicht Christentum. Einem jeden, da sind alle unten. Jetzt gehen wir weiter, Vers 8. Darum sagt er, und jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19, aus einem messianischen Psalm, der auf den Messias hinweist. Hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Da geht es jetzt um Gaben für Menschen. Das wird erwähnt im Alten Testament. Und darum zitiert der Apostel Paulus diesen Vers. Aber er muss jetzt einiges erklären, weil das eine schwierige Stelle ist. Hinaufgestiegen in die Höhe, was ist jetzt das? Wer ist das? Und dann erklärt er, macht er die Auslegung. Zuerst der Bibeltext, wen er predigt, und dann erklären, was im Bibeltext steht. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist? Nicht wahr? Er sagt, hier im Text steht, er ist hinaufgestiegen. Gemeint ist der Messias. Aber wenn steht, er ist hinaufgestiegen, dann setzt das voraus, dass er vorher hinabgestiegen ist. Ah ja, logisch. Ja, das hilft uns. Wir lernen so, wie man die Bibel studiert. Klar, ist er hinabgestiegen. In die unteren Teile der Erde. Ja, und in Hesekiel 31, ich habe alle Stellen aufgeführt hier, Vers 14, 16, 18 und nochmals 18 und 24, da wird der Ausdruck untere Teile der Erde verwendet für den Bereich des Grabes. Es werden dort Gräber beschrieben. Aha, die unteren Teile der Erde, das ist das Grab. Ja, dann sagt der Apostel weiter, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Ach so, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, kam vom Himmel her auf die Erde und er ist hinabgestiegen in den Tod und sogar bis ins Grab. Und dann ist er auferweckt worden am dritten Tag und dann 40 Tage später in den Himmel gefahren und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Und darum sagt er hier, Also, der hinabgestiegen, das ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Das heißt, alle Pläne Gottes, die aus der Erlösung hervorgehen, dass er die umsetzt. Und dann steht hier, und er, das betont im Griechischen, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Hier haben wir 5 Gaben, die erwähnt sind, die Jesus Christus, nachdem er in den Himmel gefahren ist, der Gemeinde gegeben hat. Und oft wird das genannt, das ist der fünffältige Dienst. Das ist mir mehr als einmal geschehen, dass mich jemand sagt, du, was denkst du über den fünffältigen Dienst? Ja, dann sage ich, eben haben wir zuerst Apostel und Propheten. Das sind Gaben, die Gott ganz am Anfang gegeben hat. Und die sind die Grundlage der Gemeinde als geistlicher Tempel. Epheser 2, Vers 20. Und eine Grundlage legt man nicht zweimal, nicht wahr? Also welcher Architekt würde am Dach oben nochmal seine Grundlage legen? Unten. Das ist die Basis. Und die haben durch die Schriften des Neuen Testaments ihren Dienst als Apostel und Propheten niedergelegt. Und darauf baut die ganze Gemeinde auf. Wir sind lebendige Steine an diesem Gebäude, darauf aufgebaut. Also die Apostel haben keine Nachfolger eingesetzt. Es gab keine Nachfolger der 12. Und der Apostel Paulus hat keinen Nachfolger eingesetzt. Das hat aufgehört. Aber diese Gabe hat Gott damals gegeben, der Gemeinde, und sie ist uns geblieben. Durch die Schriften des Neuen Testaments. Und darum sagt der Judasbrief, Vers 3, dass wir für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Und jetzt erwähnt der Apostel Paulus aus der Fülle von Gaben, die es gibt. 1. Korinther 12 zählt manche auf, Römer 12 zählt wieder andere auf. Da erwähnt er 5. Und nebst diesen grundlegenden Gaben, Apostel und Propheten, sagt er, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Nun, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die hat es gegeben durch alle Generationen des Zeitalters, der Zeitalter hindurch bis heute. Aber eben Apostel, keine Nachfolger. Und auch die Propheten, keine Nachfolger. Darum sagt Johannes als letzter Prophet und Apostel, wer jetzt noch etwas zu diesem prophetischen Buch hinzufügt, Offenbarung 22, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Aber durch alle Generationen hindurch mussten die Evangelisten die Lehre der Apostel und Propheten anwenden für die Evangeliumsverkündigung. Und das ist nicht nur Basis, ja, das haben wir schon gesehen, das geht weiter. Und dann die Hirten, das sind die, die eine besondere Begabung haben, um den einzelnen Gläubigen nachzugehen und sie wie ein Hirte, die Schafe, sie geistlich zu pflegen. Und die Hirten müssen die Lehre der Apostel und Propheten kennen, um sie anzuwenden für die Seelsorge. Und die Lehrer müssen die Lehre der Apostel und Propheten für jede Generation wieder neu klar machen und auseinanderlegen und verständlich rüberbringen. Also, wir haben 2 grundlegende Gaben und dann die 3, die dieses Fundament für jede Generation wieder praktisch auswerten. Und dann wird erklärt, was das Ziel dieser Gaben ist. Und zwar 3 Ziele. Aber bevor ich noch weitergehe, noch eine kleine Bemerkung. Interessant ist hier, dass die Gaben, die der Herr gegeben hat, dass da jetzt nicht gemeint sind einfach Begabungen, sondern die ganze Person. Er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten. Also die ganze Person zusammen mit der Begabung. Das ist das, was Christus der Gemeinde gegeben hat. Also die ganzen Personen sind ein Geschenk. Und dann heißt es in Vers 12, Zweckbestimmung der Gabe zur Vollendung der Heiligen. Das heißt also, die Gläubigen, habe ich so im Text auf dem Skript umschrieben, die Gläubigen sollen in ihrer praktischen Heiligung vorangebracht werden. Merkt man nur als kleiner Tipp, wenn man eine Auslegung macht, da muss man nicht das Gleiche nochmals wiederholen mit den gleichen Wörtern. Ja? Manchmal geschieht das, wenn man mit jemandem spricht und versteht etwas nicht. Und dann, ja, wo soll ich das holen? Und ja, das kommt übrigens manchmal vor. Ich spreche jetzt aus dem Eheleben. Ich weiß nicht, wo das ist. Und dann kommt nochmal die gleiche Anweisung. Mit den gleichen Wörtern. Und dann sage ich, ja, ich habe es ja nicht verstanden. Du musst es jetzt anders sagen. Und wenn man es anders sagt, plötzlich verstehe ich das dann doch. Und es ist so, wenn man das lang erklärt, dann verstehe ich das ganz schnell. Ja, also eben, man muss das nochmals anders sagen. Ich erkläre das nur so, weil das kommt manchmal in Predigten vor, dass einer das Wort vorliest und dann sagt er nochmals dasselbe, was da steht. Aber dann ist es nicht ausgelegt. Dann versteht man es nicht besser. Dann muss man das Gleiche versuchen zum Schreiben mit anderen Wörtern. Und das hätte ich jetzt eben so umschrieben. Die Gläubigen sollen in ihrer praktischen Heiligung vorangebracht werden. Und dann zweites Ziel, für das Werk des Dienstes. Das heißt, diese Gaben sollen dazu dienen, dass die Gläubigen in ihrem eigenen Dienst für den Herrn, denn sie alle haben eine Gnade bekommen zum Dienst, dass sie da gefördert werden. Und drittens, alle Gläubigen, das ist der dritte Punkt, im Bibeltext heißt es, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Das heißt, alle Gläubigen sollen in ihrem Glauben auferbaut werden, weitergebracht werden. Ja, das sind die drei Ziele. Und jetzt fällt auf, das sind ja alles Ziele für Gläubige. Ja, und jetzt hat es doch aber geheißen, Evangelisten. Aber Evangelisten sind doch da für die Ungläubigen. Ja, natürlich sind die für die Ungläubigen da, aber nicht nur. Auch für die Gläubigen. Eben, gerade im Zusammenhang mit für das Werk des Dienstes. Evangelisten sind nicht die einzigen, die das Evangelium weitergeben. Das müssen wir alle. Wir alle haben im Neuen Testament einen Auftrag zu evangelisieren und ein Zeugnis zu sein. Ja? Da, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir hinkommen. Ja, alle. Aber wir sind nicht alle Evangelisten. Ein Evangelist hat eine ganz ausgesprochene Gabe, um Menschen das Evangelium nahezubringen. Und die haben die Aufgabe, den Gläubigen zu erklären, wie man das heute am besten tut. Und wenn dann diese und diese Argumente und Einwände von Ungläubigen kommen, wie soll man darauf reagieren? Wie könnte man denen eine gute Antwort geben? So müssen Evangelisten eben den Gläubigen dienen, um sie zu fördern in der Evangelisation. Ja, das ist einfach ein Beispiel. Jetzt Vers 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Also, wir haben jetzt vorhin Vers 12 gesehen, drei Zweckbestimmungen dieser Gabe. Und jetzt Vers 13 sagt, diese drei Zweckbestimmungen sollen wiederum drei Ziele haben. Nämlich erstens, völlige Einheit der Erlösten. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Aha, dann ist es also doch ein Ziel, dass wir am Schluss die Dinge gleich sehen. Es ist nicht so im Moment, ja? Und zwar, weil wir ganz unterschiedliche Erkenntnisstände haben. Aber das soll uns ja nicht dazu bringen, ja, das soll man auch nicht anstreben, dass man die Dinge gleich sieht. Nein, durch die Belehrung in der Gemeinde kann man eben Fortschritte machen und das kann auch helfen, dass diese Einheit gefördert wird. Aber durch eine gesunde Lehre. Kranke Lehre kann Verwirrung bringen und Lehren können Verwirrung bringen. Und dann, zweiter Punkt, völlige Reife im Glauben ist das Ziel. Also nicht nur Einheit des Glaubens, sondern dann heißt es, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Also wir sollen alle erwachsen werden im Glauben. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 3, den Korinthern, ich konnte euch keine feste Nahrung geben. Ihr braucht Milch. Aber das macht als Vorwurf, denn die waren schon 5 Jahre gläubig, die ersten, die zum Glauben kamen. Und das ist ein bisschen peinlich, wenn man 5-Jährige immer noch an der Brust nährt. Ja, ich bin ja sehr fürs Stillen, ja? Mach das, solange es geht, ja? 1 Jahr, 2 Jahre, toll. Aber mit 5 Jahren ist ein bisschen seltsam, ja? Und darum macht Paulus den Korinthen einen Vorwurf. Ihr wollt immer noch Milch trinken. Und darum konnte er ihnen auch nicht das Geheimnis Gottes gut erklären. Er sagt, ihr seid fleischlich, darum kommt ihr nicht weiter. Ihr habt eine Entwicklungsstörung. Und darum wollt ihr immer noch da unten. Ihr braucht feste Nahrung. Das ist notwendig. Also, unser Ziel ist, erwachsen zu werden, nicht eben Säuglinge zu bleiben, bis wir... Ja, es hat einfach mal ein Ende. Ja. Und, also Isaac wurde mit 4 abgestellt. Also, dann war wirklich mal fertig. Und dann das dritte Ziel ist Fülle in Christus. Also zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Und das wiederum führt zu Widerstandsfähigkeit gegenüber Irrlehren. Dieser Dienst aus den 5 Gaben führt zu Widerstandsfähigkeit. Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Eben solche, die nicht reif sind, um Entscheidungen zu fällen. Ja, wenn man unmündig ist, darf man nicht unterschreiben. Und darf man auch nicht heiraten. Ja? Man muss mündig sein, um zu heiraten und zu unterschreiben. Also, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Und was ist typisch bei Unmündigen? Sie sind hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Eben, dann glaubt man mal das und plötzlich hört man wieder einen anderen Lehrer, der sagt auch wieder etwas ganz Tolles und dann findet man das wieder toll und dann immer hier und her und es gibt keine Klarheit, es gibt keine Sicherheit. Das ist aber das Problem von Unmündigen. Und wir sollen Festigkeit im Glauben bekommen, sodass man eben nicht einfach nach diesen vielen Winden, die da zu spüren sind, auch in unserer Zeit besonders, dass man da eben resistent wird. Und da wird hier erklärt, woher kommt das? Diese vielen Strömungen, die da und dahin uns herumwerfen, die kommen durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Da erfahren wir, dass es Irrlehrer gibt, die ganz genau wissen, dass sie Irrlehrer sind. Hinterhältige Verführer und Betrüger. Es gibt auch Verführer, die wissen nicht, dass sie Verführer sind. In 2. Timotheus 3 heißt es von solchen, die verführen und verführt werden. Also Verführte können zu Verführer werden. Ja? Und die wissen nicht, dass es Irrtum ist. Die denken auch, das sei ganz toll, was sie da erzählen. Aber dann gibt es auch solche, die berechnend bringen die verdrehte Dinge. Und der Gegensatz ist Vers 15, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Das ist schön, wie hier ein Ebenmaß zwischen Wahrheit und Liebe besteht. Da gibt es ja den dummen Spruch, Lehre trennt und Liebe eint. Ja? Oder umgekehrt. Das ist unerhört. Da wird Liebe und Wahrheit gegeneinander ausgespielt. Aber hier wird gesagt, wir müssen die Wahrheit festhalten in Liebe. Das gehört unzertrennlich zusammen. Und wenn wir nur Wahrheit festhalten, dann werden wir so brutale Leute, die mit dem Holzstock auf den anderen herumschlagen. Und das ist sehr, sehr übel. Gibt es auch gute Beispiele im Internet. Und dann ist es eben etwas anderes, wenn man ganz würdig an der Wahrheit festhält, aber das eben auch mit Liebe weitergibt. Und dann wird weiter gesagt, wir sollen in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also das Ziel ist, Jesus Christus immer näher kommen. Das ist vielleicht auch eine Hilfe, wenn man selber einen Bibeltext liest, dass man so die Sätze versucht aufzuschlüsseln. Ja, was sind jetzt da die Ziele aus dem? Und aus diesen Zielen heraus kommen oder drei Zweckbestimmungen und dann aus diesen Zweckbestimmungen kommen drei Ziele. Und jetzt haben wir hier, zu was soll das alles führen? Dass wir Christus immer näher kommen. Also mit anderen Worten das für sich nochmals aufschreiben, und dann versteht man es viel besser. Und dann haben wir Vers 16, aus dem der ganze Leib, sieh mal, jetzt kommt er wieder zurück auf diesen neuen Menschen, aus Kapitel 2 und dann Kapitel 3, mit Einverleibte, wieder das Thema vom Leib, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden, durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Habe da noch dazu geschrieben, dieser Ausdruck wohl zusammengefügt, den kennen wir noch aus Kapitel 2, Vers 12, dann nochmals Kapitel 4, Vers 16, eben hier, und er kommt nochmals vor in Kolosser 2, Vers 19. Ein wunderbarer Ausdruck. Und den kann man alttestamentlich schön illustrieren anhand der goldüberzogenen Bretter der Stiftshütte. Die stehen schön eines neben dem anderen und es sind vier goldene Riegel, die sie zusammenhalten. Und dann noch einen goldenen Riegel, der geht unsichtbar durch alle Bretter hindurch und verbindet sie. Wohl zusammengefügt und verbunden. Und dann wird hier, was wir gelesen haben, erklärt, das persönliche Wachstum im Glauben, der Einzelne, resultiert in einem Wachstum des Leibes. Also mit anderen Worten, die Gemeinde ist die Summe jedes Einzelnen. Das wird hier vorgestellt. Also in dem Maß, wie jeder Einzelne für sich das Wachstum des das Wachstum fördert, fördert er eben das Wachstum des ganzen Leibes. Und das ist ganz wichtig, dass man sich immer bewusst ist, auch in der örtlichen Gemeinde, die Gemeinde ist die Summe der Einzelnen. Und da kann man sich aufregen über die Gemeinde, aber man muss ganz klar sagen, das ist das Produkt, wo ich auch ein Produkt davon bin. Jeder Einzelne. Und damit wieder betont die Wichtigkeit des Einzelnen im Zusammenhang mit dem Kollektiv. Beides ist enorm wichtig. Ja, jetzt stoppen wir hier bei Vers 16 und würden nächstes Mal dann ab Vers 17 weiterfahren und Kapitel 5 fortsetzen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist der ewige Sohn Gottes und danke, dass du gekommen bist, um all die Ratschlüsse des Vaters zu verwirklichen. Wir beten dich dafür an und wir beten dich an für diese alle Erkenntnis übersteigende Liebe, die du gezeigt hast, indem du in die Tiefe des Gerichtes Gottes gegangen bist und schließlich bis ins Grab, aber dann als Sieger auferstanden und du hast die Gemeinde gegründet. Und wir danken dir, dass wir den Epheserbrief haben, der uns dieses Geheimnis Gottes so wunderbar vor Augen und vor die Herzen führt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Dinge aufzufassen und auch zu überdenken und zu vertiefen, sodass sie wirklich ein Teil von uns werden in unseren Herzen. Dass du verherrlicht wirst, dass der Vater verherrlicht wird, durch all diese Generationen der Gemeinde hindurch, auch in dieser Generation. Wir preisen dich und geben dir Ehre und Herrlichkeit. Wir bitten dich auch, dass du uns alle bewahrst auf dem Heimweg und dass du mit uns gehst, auch in diese neue Woche, die bald beginnt. Amen.